Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis steht in Jeremia 23. Ich lese die Verse 16 bis 29. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten: Es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen voll Grimm und ein schreckliches Ungewetter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen, und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, heute fällt die Predigt aus, denn euer Pfarrer hat euch was zu sagen. Heute ist zu predigen über das Predigen. Was erwartet ihr eigentlich von einer Predigt? Vielleicht dieses: Sie soll anregen, nicht aufregen. Sie soll befriedigen und bestätigen. Sie soll beruhigen und trösten, nicht in Unruhe versetzen. Und wenn dann noch der Pfarrer rhetorisch brilliert durch Witz und Geschichten, dann passt es. Mitreißen und hinreißen soll eine Predigt. Aber es stimmt ja auch, wenn Predigten niemanden nähren und rühren, sind sie eigentlich entbehrlich. Und manchmal ist in Gottesdiensten eine gespenstische inhaltliche Belanglosigkeit zu finden. Ich denke an jenen sinnigen Predigtanfang, den ich einmal gehört habe: In einer reichlich mit Obst und Gemüse geschmückten Kirche: Liebe Gemeinde, heute ist Erntedankfest. Das war die große Neuigkeit. Aber das tut der Predigt nicht gut. Wenn sie gespickt ist mit Allgemeinplätzen, bei denen alle nicken, um dann einzunicken, Manchmal begegnet einem in schlechter Verkündigung auch die Flucht in die Frage und in die Möglichkeitsredeweise der Unverbindlichkeit. Sollten wir nicht noch mehr? Aber ich sage, was gepredigt wird, muss gelten, andernfalls gilt es nichts. Wichtig in der Verkündigung in der Bibel ist die Vollmacht. Oder besser gesagt, die Bevollmächtigung. Das ist nicht der Erfolg. Das ist das, was Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Oder wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Vollmacht, das ist Befugnis und Handlungsberechtigung vom Sendenden. Das ist gebunden an einen Auftrag. Und vollmächtige Verkündigung ist wirksame Verkündigung, die die Hörer scheidet in solche, die sich öffnen und solche, die sich verweigern. Vollmächtige Predigt ist unverfügbare Wirkung des Heiligen Geistes und hat nichts zu tun mit Überredung und Überwältigung. Vollmacht, das muss ich mir jetzt auch selber sagen, kommt aus der Stille. Nur wer gehört hat, hat auch etwas zu sagen und spricht dann auch nicht nur darüber, sondern spricht es zu. Und Predigende müssen selbst die ersten Beschenkten und Betroffenen, aber auch die ersten Gerichteten und Aufgerichteten des Bibelwortes sein, das sie verkündigen. Wichtig ist, dass ihr wisst, eine Predigt ist nicht ein Vortrag. Eine Predigt ist nur formal eine Rede. Eigentlich ist sie ein Ereignis. Es geht nicht nur um ein Wort, sondern es geht um eine Sache, um ein Prinzip, um eine Person. Es geht um die einzig wichtige Wirklichkeit. Verkündigung ist ein Kampfgeschehen. Es geht darum, dass die Gemeinde evakuiert wird, aus Todeszonen herausgebracht wird. Es geht letztlich immer wieder um alles. Und in deiner Predigt wird nicht über den Glauben gesprochen, sondern in den Glauben mitgenommen, im günstigsten Fall. Also eine Predigt inszeniert ein Sprachereignis, von dem wir erwarten und erbieten, dass Gott höchstpersönlich redet. Also Predigt teilt nicht nur Information mit, sondern teilt deren Inhalt aus. Ich soll heute Morgen hier so etwas sein wie ein Hahn, der den neuen Tag ansagt und der dann auch kommt. Und dabei ist die Fremdheit biblischer Texte, so wie ihr es vielleicht auch heute gedacht habt beim Hören des Predigttextes, nicht ein Problem, sondern eigentlich eine gewinnbringende Chance. Denn gerade in schwierigen Texten gibt es umso mehr zu entdecken. Ich sage es einmal so, Predigen gleicht einer musikalischen Darbietung und die belehrt nicht über die Musik, sondern bringt sie zur Aufführung. Es gibt, so sagt man, vier verschiedene Arten von Predigten. Vier. Kurz und gut, kurz und schlecht, lang und gut, lang und schlecht. Mal schauen, was heute hier herauskommt. Und es wird geraten, beim Predigthören zwei Fragen zu stellen am Schluss. Die erste Frage, hat sich wer beschwert? Zweite Frage, hat sich wer bekehrt? Wenn beide Fragen mit Nein beantwortet werden müssen, dann war die Predigt wohl nicht viel wert. Paulus war ein großer Prediger. Aber er hat zum Beispiel abgelehnt, ein Starredner zu sein. Er wollte die Gemeinde nicht mit äußerlichen Effekten blenden. Deswegen gibt es bis heute in unserer Kirche den Talar. Der ist ein Zeichen, dass die eigene Meinung und das eigene Können und Brillieren des Predigers zugedeckt wird. Das Gewand ist also ganz bewusst einfach. Predigende wollen die Gemeinde nicht an sich, sondern an Christus binden. Sie wollen die Gemeinde nicht auf kluge Worte bauen, sondern auf Gottes Kraft. Und dazu nötig ist eine elementare, eine wirksame Rede, die zur Sache kommt. Tacheles, jiddisch, zweckmäßig spricht. Eine Predigt soll nicht nur ein Wort für das Hirn, sondern für das Herz sein. Und das, was hier verkündigt wird, das können wir uns nicht selber sagen. Paulus sagt, der Kernprozess unseres Redens in der Predigt ist, dass wir die Weisheit der Torheit des Kreuzes von Jesus zur Sprache bringen. Und das will nicht jeder hören. Man lädt sich Prediger auf, nach denen einem die Ohren jucken, sagt Paulus. Und sie wenden die Ohren von der Wahrheit ab, um sich den Fabeln zuzukehren, schreibt der Apostel an Timotheus. Und auch in unserem heutigen Predigtext kommen falsche Prediger vor. Was waren damals zu Jeremias Zeiten die falschen Prediger? Weitherzig waren die, tolerant und aufgeschlossen. Die haben keine kantigen Wahrheiten gepredigt, sondern harmonisiert, kombiniert, von der großen Vereinbarkeit gesprochen. Damals vereinbar ist Jahwe, aber auch Baal, der Götze. Zum Beispiel sollte man ihm opfern, so hieß es zu Jeremias Zeiten, wenn es nicht regnet. Also Tempel und heidnische Sommernachtsfeste auf den Höhen der Berge. Und mittendrin Jeremia, der wahre Prophet, aber der Störenfried. Und seine Predigt war ein Skandal, denn er stellte die Frage nach der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Woran ist sie zu erkennen? Wer hat Zugang zu ihr? Wer sagt die Wahrheit und steht auch für sie ein? Und was schützt vor der Unwahrheit? Ist eine schlüssige Idee schon eine Wahrheit? Der Gegenspieler des Jeremia war der Prophet Hanania. Der verkündigte die Rückkehr des Königs Joachins und aller Verbannten aus der babylonischen Gefangenschaft innerhalb von 2 Jahren. Das hörten die Leute gern. Jetzt wird wieder alles gut. Das taugte ihnen. Aber Jeremia verkündigte Unheil. Da ist Nebukadnezar und sein Joch wird bleiben. Und er hatte sich selber aufgeladen. Die babylonische Gefangenschaft dauert an. Das wollten die Leute nicht hören. Und Hanania nahm das Joch, das Jeremia sich aufgelegt hatte, als Symbol und zerbrach es. Und jetzt war die Frage, wer sagt die Wahrheit? Wer verdiente, dass man ihn hörte? Und Jeremia nimmt in unserem heutigen Text leidenschaftlich dieses Recht für sich in Anspruch und bestreitet es gleichzeitig allen falschen Heilspropheten, die den Leuten nur nach dem Mund reden. Denn ihre Worte halten der Wirklichkeit nicht stand. Das sind nur selbst erdachte Visionen, sagt der Prophet, nacherzählte Träume. Aber was ist das gegen ein lebendiges, klares und wirksames Wort Gottes? Das verhält sich zueinander wie die Spreu zum Weizen. Weil das Wort Gottes etwas ganz Großes ist, wegen der Gefahr der falschen Propheten, gibt es schon immer auch in der Kirche einen geordneten Zugang zum Predigtamt. Wie wird man Prediger? Mit dem Hammer kann man ja allerlei Schlimmes auch anstellen. Deswegen hat das Predigtamt in unserer evangelischen Kirche eine besondere Bedeutung. Wie wird einer ein Prediger? Martin Luther sagt, er soll sich selbst nicht hervortun, sondern sich berufen und hervorziehen lassen, dass er anstelle und mit Auftrag der anderen Christen predige und lehre. Das Priestertum aller Gläubigen, also dass wir alle unmittelbar sind zu Gott, ist nicht die automatische Erhebung zum Expertentum für die Verkündigung. Wir sind alle Zeugen, aber nicht jeder ist ein Prediger. Deswegen sagt das Augsburger Bekenntnis im 5. Artikel, um Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium und die Sakramente gegeben, durch die er als durch Mittel des Heiligen Geistes den Geist gibt, der den Glauben wirkt, wo und wann er will. Und in Artikel 14 des Augsburger Bekenntnisses: Vom kirchlichen Amt wird gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder die Sakramente reichen soll, ohne ordnungsgemäße Berufung. Jeremia hat gekämpft in seiner Zeit gegen schlechte Predigt. Denn schlechte Predigt verbreitet drei Missverständnisse, die ich euch zum Schluss noch kurz erklären will. Da ist das erste Missverständnis, das ist das Missverständnis eines unempfindlichen Gottes. Gott, das ist doch gewissermaßen ein guter Opa, total taub, der kriegt vieles nicht mehr mit. Und deswegen muss man seine Worte auch nicht auf die Goldwaage legen, sagt der falsche Prophet. So ernst hat Gott das schon nicht gemeint. Gott ist machtlos. Er ist zwar da, aber nicht aktiv und wirksam, denn er thront weit über allem und er lässt sich vor den Karren meiner eigenen Zwecke spannen. Und Pessimismus ist schlecht. Darum verkündigt der falsche Prophet, es wird schon alles gut werden. Und mit Gott kann uns überhaupt nichts passieren. Aber die Bibel sagt es anders. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Das Neue, das Gott bringt, gibt es nur durch den Zerbruch des Alten hindurch, durch die Krise des Gerichtes, durch Buße und Umkehr. Vor dem Auferstehen kommt das Sterben. Nicht die Optimisten sind zu hören mit ihren Durchhalteparolen, sondern das ist die richtige Einstellung vor Gott. Ein zerbrochenes Herz zu haben und ein zerschlagenes Gemüt. Also Achtung vor dem Missverständnis eines unempfindlichen Gottes. Und das Zweite, Vorsicht vor dem Missverständnis eines unverbindlichen Gottes. Manchmal verbreitet gerade auch Predigt nebulöse Gottesvorstellung, einen schleierhaften Gott, der sich nicht klar offenbart und ausgedrückt hat. Und dann wird an seinem Wort herumgedeutet. Das kann man so oder so verstehen. Das kann man sich selbst zurechtlegen und jeder legt das Wort Gottes so aus, wie er will. Da wird die Klarheit des Wortes bestritten und letztlich kommt es auf das hinaus, Gott ist sprachlos. Von ihm gibt es nur ein vages, ein unbestimmtes Wort. Und Jeremia sagt, die das behaupten, betrügen euch, umdünsten euch, wörtlich übersetzt. Sie gaukeln euch einen niedlichen Gott vor. Aber Gott ist nicht sprachlos geblieben. Er hat sein Wort uns gegönnt. Und das steht geschrieben, das steht fest. Gott hat klar und deutlich in diese Welt hineingesprochen. Und wir sind unzufrieden mit dem durch das Wort vermittelten Zugang zu Gott. Wir wollen ihn unmittelbar. Und Jeremia sagt, ihr müsst euch entscheiden. Entweder vom Traum oder vom Wort zu leben, entweder im Nebel zu leben oder in der Klarheit. Gott hat sich an sein Wort gebunden, verbindlich und verlässlich. Und wenn sein Wort missachtet wird, dann zieht er die Konsequenzen, er zieht sich zurück. Wie haben wir es gelesen? Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist? Gott ist dort nahe, wo seinem Wort vertraut wird. Und das letzte Missverständnis, das ist das Missverständnis eines ungefährlichen Gottes.
Der liebe Gott, sagen wir, der alle Augen zudrückt. Kein Zorn, keine Rache, nichts Unangenehmes darf von ihm ausgehen. Gott ist harmlos. Und dann wird der Glaube zum Konsumgut. Die Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Wir genießen und wir verbrauchen und leben in Himmelbetten. Und Gottes Gnade ist aber keine unerschöpfliche Vorratskammer, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos Gnade ausgeschüttet wird. Der Weg zur Liebe Gottes führt über die Versöhnung. Es gibt nicht die himmlische Generalamnestie, sondern es gibt den Kreuzestod Jesu. Durch ihn wird der Zorn Gottes weggelitten. Unterschätzen wir Gott und sein Wort nicht. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Gottes Wort verbrennt und demoliert alle Sattheit und Selbstgefälligkeit. Und die biblische Botschaft ist kein Ruhebett, in das man sich genüsslich kuscheln kann, und auch kein komfortabler Regenschirm, unter dem man trockene Füße behält, und auch kein unzerreißbarer Haltegurt, der bei Karambolagen vor Verletzungen bewahrt. Gottes Wort ist ein Hammer. Manche hören ihn ganz deutlich, wenn er die Luft zerteilt. Sie spüren sogar den Wind, wenn er an ihnen allerdings vorbeirauscht. Sie sind nicht betroffen. Erst wenn der Hammer trifft, und wenn ich selbst darunter gerate, erkenne ich seine Wucht. Und viele lassen es nur an sich vorbeirauschen, wenn der Pfarrer von der Kanzel predigt. Wie viele schütteln es rasch von sich ab, obwohl Gott sie aufrütteln will. Und man kann mitten im Gottesdienst sitzen, man kann im Chor singen, sich als Mitarbeiter engagieren und doch nicht vom Hammer des Wortes Gottes betroffen sein. Ich schließe mit einem Beispiel. Paulus, der große Apostel, wurde vor Damaskus von diesem Hammer getroffen. Er taumelte und stürzte, er lag da, seine freche Stirn war getroffen, sein Dickkopf gespalten, seine Überheblichkeit weggewischt, das Herz war kaputt. Gottes Wort hatte durchschlagende Wirkung bei ihm. Saul, was verfolgst du mich? Und das machte ihn zum Wrack, zum Trümmerhaufen. Da war der Totalschaden des alten Menschen, Erschütterung von oben her. Gottes Wort hatte ihn vom hohen Ross geholt. Und wo sitzen wir heute? Der eine sitzt auf seiner Vernunft, ein anderer trabt mit seiner Frömmigkeit daher, der dritte klemmt sich fest im Sattel seiner Rechtschaffenheit. Immer wieder sind wir stolze Reiter, die gerne den Kopf hochtragen. Deshalb muss uns Gottes Wort treffen, nicht nur knapp vorbeistreichen. Wer das erlebt, stürzt. Wer so getroffen wird, ist am Boden. Paulus stammelte, ich elender Mensch. Und er war zwar am Boden, aber nicht am Ende. Gott lässt nämlich niemanden im Schmutz liegen. Er wurde dann von seinem Seelsorger aufgerichtet, zu einem neuen Leben in der Kraft des Heiligen Geistes geleitet, dienstverpflichtet zum Apostel. Hier hast du den Hammer. Du hast mein Wort. Paulus bekommt das Werkzeug anvertraut und Gott sagt, haue, nagle, zermalme, das ist der Hammer. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Herr, lass uns achtsam umgehen mit deinem Reden, mit deinem Wort. Wenn wir es selber tun oder wenn wir es erfahren, lass uns betroffen sein und verändert werden, wenn du zu uns sprichst.